Gemeindefest und Taufsonntag, die haben im Gottesdienst 5 Zeugnisse gehört von den 5 Leuten, die sich haben taufen lassen. Diejenigen, die im Juli nicht mit waren auf der Jugendfreizeit, die haben nichts davon mitgekriegt, dass 2 aus unserer Jugend sich haben taufen lassen am Schloss in Österreich. Und wie wir das in den vergangenen Jahren auch teilweise gehabt haben, möchten wir den beiden auch die Gelegenheit geben, heute Morgen was zu sagen. Ob das jetzt das Vorlesen ihres Taufvers ist oder ein kurzes Zeugnis ist oder beides, das habe ich denen überlassen. Ich weiß nicht, ob ihr zusammen nach vorne kommen möchtet oder einer nach dem anderen. Und wer zuerst, macht das unter euch aus. Der Paul und der Josia werden heute Morgen uns kurz was berichten.
Hallo, ich bin der Josia, falls mich jemand nicht kennt. Ich habe mich auf der Jugendfreizeit taufen lassen. Und selbst wenn ich schon immer in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, hatte ich immer das Problem, dass ich selber noch was machen müsste dafür, dass ich von Jesus errettet würde und dass ich selber erstmal mein Leben unter Kontrolle kriegen müsste und selber erstmal von Sünden möglichst befreit werden müsste. Und dann könnte ich Jesus mein Leben geben. Und ich habe das realisiert, dass ich das einerseits gar nicht kann und dass ich genau deswegen Jesus brauche. Und deswegen habe ich mich für Jesus mein Leben gegeben und habe mich dann daraufhin als Zeichen taufen lassen.
Ja gut, also meine Mutter hat mir verboten, mit dem Standard anzufangen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Deswegen fange ich erstmal an. Ich bin der Paul, ich bin 15 Jahre alt und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich bin halt von Kind an, war ich halt schon gläubig. Bekehrt habe ich mich als eine Bekannte von uns, da ging es nicht so gut. Und da habe ich halt meine Mutter gefragt, was passiert denn, wenn sie stirbt? Und dann meinte meine Mutter, ja, die kommt in den Himmel. Und dann habe ich halt gefragt, komme ich auch in den Himmel? Und dann meinte, ja, aber dafür muss mein Leben dein Leben Gott geben. Und dann habe ich halt mein Leben Gott gegeben, als wir auf dem Rückweg vom Krankenhaus waren. Und ja, da wurde ich dann zum Kind Gottes. Ich bin in die Jugend gegangen, ich bin in Kigo gegangen, wie wahrscheinlich jedes Kind, was so aufgewachsen ist. Und ich habe mich taufen lassen, weil ich halt gedacht habe, warum sollte ich mich nicht taufen lassen? Ich bin gläubig, ich bin Christ, ich glaube, dass er für mich gestorben ist und deswegen habe ich mich taufen lassen. Ja.
Ganz herzlichen Dank, ihr beiden. Es ist einfach schön zu hören, wie Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben und vor allen Dingen auch, wie Gott das jedem anders deutlich macht, wie wichtig es ist, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ich denke, in beiden Zeugnissen kam deutlich raus, wie einfach es ist, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Den schweren Teil hat Jesus übernommen, der ist für uns ans Kreuz gegangen. Und für uns bedeutet das, unser Leben mit Jesus in Ordnung zu bringen und die Vergebung anzunehmen, um ihm dann nachzufolgen. Herzlichen Dank, ihr beiden. Gott segne euch. Lasst uns noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, auch jetzt für die beiden Zeugnisse. Danke, Herr, für das, was du im Leben von Josia und Paul getan hast. Danke, dass sie sich haben taufen lassen als erneute Bestätigung und Zeugnis davon, dass sie dir nachfolgen möchten und zu dir gehören. Und wir bitten dich, Herr, dass du sie segnest und festhältst auf diesem Weg und dass du sie weiterhin vorbereitest, Männer Gottes zu werden, die du gebrauchen kannst. Herr, und dafür möchten wir dich für uns alle bitten, dass wir Menschen werden, die du immer besser gebrauchen kannst. Und lass auch heute den Gottesdienst dazu dienen. Amen. Die letzte Predigt aus dem Kolosserbrief, die liegt 3 Wochen zurück. Dazwischen lag Taufe, dazwischen lag dann noch kam noch die Männerfreizeit, wo wir dann auch eine Pause gemacht haben. Und heute machen wir weiter. Wir erinnern uns vielleicht an das Bild, was wir bei den Versen in Kolosser 3, 5 bis 11 hatten, von dem Tempel, von dem einst schönen Tempel in Kambodscha, der durch die Wurzeln der Bäume zerstört wurde und seine Schönheit verlor. Und wir hatten 4 Bereiche in der letzten Kolosserbrief-Predigt gesehen, wo ja die Wurzeln des Fleisches, die Wurzeln des Bösen auch unseren Tempel des Heiligen Geistes, unser Leben, unser Herz zerstören wollen und die Schönheit wegnehmen wollen. Das war der Bereich unserer Sexualität durch Unmoral, der Bereich unseres Besitzes durch Habsucht, durch Gier, der Bereich unseres Charakters, da könnte man jetzt vieles aufzählen, ich sag mal durch allerlei Untugenden, und der Bereich unseres Redens durch schändliche Worte, schändliches Reden. Und diese zerstörerischen Wurzeln, die haben wir gelesen, die sollen wir ausreißen. Die sollen wir wie schmutzige Kleidung ausziehen. Nichts mehr damit zu tun haben. Ist ja eigentlich was Tolles. Als wir vor 10 Jahren ungefähr hier diese Räumlichkeiten hatten, da sahen die noch nicht so aus wie heute. Da sahen die, das war alles ein riesengroßer Raum, da waren keine Kinderräume, da war kein Gebetsraum, da war keine Werkstatt, kein Gemeinderaum. Alles riesengroß, das war vorher ein Geschäft gewesen mit einer großen Ausstellungsfläche. Und da haben wir alles Mögliche gemacht. Einige Wände, die da waren, die mussten rausgerissen werden, andere mussten hochgezogen werden. Und da war ein unvorstellbarer Dreck und Staub, und diejenigen, die damals schon dabei waren und die mitgearbeitet haben, die können sich daran erinnern. Es war furchtbar dreckig und staubig. Und der Staub, der hat sich nicht nur auf die Kleidung gelegt, der Staub, der ging in die Haare rein, in die Ohren rein, in die Augen rein, in die Nase rein, und wenn man den Mund offen hatte, dann ging der auch noch in den Mund rein. Der legte sich überall nieder. Und jeder, der mitgearbeitet hat, der war froh, wenn er abends geduscht in frischer Kleidung im Wohnzimmer saß und die Füße hochlegen konnte. Als wir uns für Jesus entschieden haben, da hat Jesus durch sein Blut uns reingewaschen von allem Dreck und allem Schmutz und jeglicher Sünde. Wir sind rein, wir sind neu. Und jetzt ist es wichtig, dass wir neue Kleider anziehen. Die alten Kleider, die Schmutzkleider, die haben wir ausgezogen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir neue Kleider anziehen. Nicht wieder die alten, von denen, über die wir vor 3 Wochen gesprochen haben. Nicht wieder die Kleidung der Unmoral oder der Gier oder des üblen Redens oder des Zorns, des Unwillens. Gott stellt uns neue Kleidung zur Verfügung. Und so wie er die schmutzigen Kleider beschrieb, die wir ablegen sollten, so beschreibt er uns im Kolosserbrief auch die neuen Kleider, die wir anziehen sollen. Lass uns lesen Kolosser 3, die Verse 12 bis 15. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte und Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. So auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Ich lese gerade ein Buch von Michael Stahl, der war vor, ich weiß nicht, 2 Jahren, 3 Jahren am Anfang von Corona oder was, oder vorher, nachher. Der war vor ein paar Jahren mal hier. Der Raum war voll und der hat, ich glaube, das war der, der den Gerrit noch auf den Rücken gelegt hat. Der war nämlich mal Bodyguard. Und der hat ein Buch geschrieben und hat erzählt über verschiedene Menschen, deren Leben total verändert wurde. Da schreibt er über, den nennt er Pitbull Rocky. Pitbull Rocky war ein Schlägertyp. Der hat sich geprügelt bis zum geht nicht mehr. Und dann wurde er verändert. Er fand zu Jesus. Dann schreibt er über einen Nazi, einen Hooligan, einen Punk, den Jesus völlig veränderte. Dann schreibt er über einen Mörder, der Gottes Stimme hörte. Und so ist das ganze Buch voll mit Leuten, die verändert wurden. Aber nicht nur Schläger und Mörder, er schreibt auch über Menschen, die von Minderwertigkeit geknechtet wurden. Die darunter litten, unter ihren Minderwertigkeitsgefühlen. Er schreibt von solchen, die mit Essstörungen lebten. Er schreibt von solchen, die mit ihrer Lust, mit ihrer Unmoral nicht zurechtkamen. Und sie alle wurden von Jesus verändert und erhielten neues Leben. Kapitel 1, manch in seinem Buch, ist überschrieben mit Club der Gescheiterten. Club der Gescheiterten, das sind Menschen, die auf der Baustelle des Lebens verdreckt wurden, verletzt wurden, die gescheitert waren. Und alle sind zum Glauben an Jesus gekommen und haben ihre alten Kleider ausgezogen, haben von Jesus neue Kleider empfangen und ihr Leben wurde anders. Der Club der Gescheiterten. Und zum Club der Gescheiterten, da gehören alle Menschen zu. Da gibt's gar keine Ausnahme. Auf der ganzen Welt gibt's keine Ausnahme. Wir alle gehören zum Club der Gescheiterten. Selbst dann, wenn wir von unseren Mitmenschen gar nicht als gescheiterte Personen angesehen werden. Wenn Leute denken, oh Mann, der hat's aber zu was gebracht. Oh Mann, die ist aber auf der Karriereleiter aufgestiegen. Ach ja, die haben ja ein gutes Leben. Wir alle gehören zum Club der Gescheiterten. Der Staub der Sünde ist bei uns allen überall reingezogen, hat sich auf uns gelegt und uns untauglich gemacht für den Himmel. Wer sich für Jesus entschieden hat, wir haben eben gehört, wie das aussehen kann. Gott hat keine Roboter, wo das bei jedem gleich aussieht. Wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dann sind wir reingewaschen von der Sünde. Und dann möchte er uns neue Kleidung geben, die wir dann anziehen. Und heute haben wir nur 4 Verse. Und in diesen 4 Versen werden etliche Kleidungsstücke erwähnt, die wir jetzt anziehen sollen, statt dem, was wir vorher anhatten. Statt der Unmoral, statt der Habgier, statt dem schlechten Reden, statt Zorn und Wut und dergleichen. 4 Kleidungsstücke. Nochmal der Vers 12 in Kolosser 3. So zieht nun an, als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wie redet Gott uns hier an? Er sagt, er nennt uns seine Auserwählten. Hast du das gehört? Wenn du ein Kind Gottes bist, ob ganz frisch, ganz neu oder schon ganz lange, wenn du ein Kind Gottes bist, dann nennt er dich hier seine Auserwählten. Dann gehörst du dazu. Seine Heiligen, seine Geliebten. So, und jetzt sitzen wir hier Sonntagmorgen im Gottesdienst und lassen die vielleicht nur die vergangene Woche Revue passieren. Und wir denken, mich auserwählt, ich Heilige, Heiliger. Ich soll geliebt sein von dem heiligen, reinen, allmächtigen Gott. So nennt er uns. Es ist egal, ob wir früher ein Pitbull Rocky waren oder ob wir ein Punk waren oder eine Prostituierte waren oder ob wir einfach nur geizig waren oder geschwätzig waren oder mit Groll zu tun hatten. Egal was früher war, jetzt sind wir seine Auserwählten. Du gehörst zu Gottes Auserwählten, zu seinen Heiligen und zu seinen Geliebten. Das ist das, wie unser Text heute Morgen anfängt. Damit möchte ich anfangen. Als Kind Gottes bist du auserwählt. Er hat dich gesehen, bevor du überhaupt geboren wurdest. Gott ist allwissend, Gott ist zeitlos. Gott hat dich gesehen und erkannt, bevor du überhaupt geboren wurdest. Und er hat dich gewollt. Und er hat seine Gedanken auf dich gesetzt. Und er hat dich zu sich gezogen aus lauter Güte. Du bist auserwählt. Er hat seine Hand nach dir ausgestreckt. Als Kind Gottes nennt Jesus dich heilig. Du fühlst dich nicht immer heilig. Ich fühle mich auch nicht immer heilig. Aber ist egal, wie wir uns fühlen. Gottes Wort sagt, du bist heilig. Meine Heiligen. Heilig bedeutet abgesondert. Abgesondert, auf die Seite gestellt für Jesus. Für Gott. Heilig, weil rein. Gewaschen. Gereinigt, abgesondert für Gott. Und als Gott, Kind Gottes, nennt Jesus dich geliebt. Es gibt so viele Menschen, zu viele Menschen auf der Welt. Es gibt zu viele Menschen in 9 Kirchen. Es gibt zu viele Menschen in unserer Umgebung, die fühlen sich absolut ungeliebt. Die Menschen, über die Michael Stahl in seinem Buch schreibt, sind oft Menschen, die ohne Liebe, aber mit viel Schlägen aufgewachsen sind. Und in jeder Gruppe, die zusammenkommt, gibt es solche Menschen, die aufgewachsen sind ohne Liebe. Und als Kind Gottes nennt Jesus dich geliebt. Manche sind schon als Kinder ungewollt, kommen ungewollt auf die Welt. Von den Eltern ungewollt, von Gott gewollt. Denn wir sind geliebt. Andere erfahren vielleicht noch Liebe in ihren Kinderjahren, aber dann kommt die Schule, dann kommt die Ausbildung und sie stehen immer am Rande und sie fühlen sich immer am Rande. Gott sagt, du bist geliebt. Wer zu Jesus gehört, ist geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Du bist geliebt. Das lesen wir hier in Vers 12. Dann werden wir älter und dann scheitert die Ehe. Und dann fliegen wir aus dem Job raus. Vielleicht sogar völlig, ohne dass wir uns haben was zu Schulden kommen lassen. Und wir merken, wie es im Leben bergab geht. Und wir denken, was ist los mit mir? Was mache ich falsch? Und Gott sagt, du bist geliebt. Ihr Lieben, lasst uns heute daran festhalten, dass Gott besonders uns als seine Kinder, dass er uns zuruft, ich habe dich auserwählt und zu mir gezogen. Ich habe dich geliebt. Du bist heilig. Du gehörst zu mir, abgesondert für mich. So redet Gott uns an. So redet Gott alle seine Kinder an. Gut, aber was ist, wenn du noch nicht Gottes Kind bist? Geliebt bist du auf jeden Fall. Ich habe eben schon auf Bezug genommen. So sehr hat Gott die Welt, jeden einzelnen Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gab, seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Du bist geliebt. Bring dein altes Leben zu Jesus. Bring deine alten, schmutzigen Kleider zu Jesus. Bring deine Sünde, den Staub, den Dreck deines Lebens. Bring es zu Jesus. Leg es ihm zu Füßen. Bring es zu ihm am Kreuz. Bitte ihn um Vergebung. Und er liebt dich. Und er streckt seine Arme nach dir aus. Und er wird dich annehmen. Das verspricht er in seinem Wort. Wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Egal, was für ein Punk oder Pitbull Rocky er gewesen ist. Oder wie schlecht er sich gefühlt hat. Oder wie sehr er ausgestoßen war. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt er. Lass dir von Jesus zusprechen. Du bist auserwählt. Du bist heilig. Du bist geliebt. Du bist mein Kind. So, und der nächste Schritt, nachdem wir unsere schmutzigen Klamotten bei ihm abgegeben haben, der für uns gestorben und auferstanden ist, nachdem wir unsere schmutzigen Klamotten abgegeben haben, gibt er uns frische Klamotten. Gibt er uns neue Kleider, die wir anziehen sollen. Und da nennt uns der Vers 12 fünf Kleidungsstücke. Und diese fünf Kleidungsstücke heißen herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Zunächst mal in Vers 12, zunächst mal diese fünf Kleidungsstücke. Herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen spricht tatsächlich von etwas Innerem. Das Wort hier für herzlich, in diesem Wort, ursprünglichen Wort, steckt der Gedanke von Eingeweiden. Ich bin froh, dass herzlich übersetzt wurde. Aber es geht um etwas Inneres. Um etwas, das von Herzen kommt. Dieses herzliche Erbarmen, das wir anziehen sollen, ist nicht irgendwas, was wir aufsetzen können. Das soll von innen kommen, weil wir innerlich ja verändert wurden durch Jesus. Und jetzt sollen wir das rauslassen, was er uns geschenkt und gegeben hat. Erbarmen, wo das Herz mit dabei ist, das sollen wir anziehen. Das ist das eine Kleidungsstück. Das andere ist die Freundlichkeit. Und die muss ich mir hinter die Ohren schreiben. Vor allen Dingen morgens vor der ersten Tasse Kaffee. Aber nicht nur dann. Auch im Auto, wenn ich im Auto unterwegs bin. Oder wenn ich in das eine oder andere Geschäft gehe. Oder auf der Straße. Jemand hat mal gesagt, dass Freundlichkeit ansteckend ist. Das Problem ist, dass viele darauf warten, von jemand anderem angesteckt zu werden. Nicht selbst sich bemühen, andere anzustecken. Das muss gar nicht immer so schwer sein. Es gibt ja das Beispiel von einer Frau, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, von einer Frau, die ging immer zur gleichen Postfiliale ihrer Stadt. Warum das? Weil es da freundliche Angestellte gab. Und dann kam Weihnachten und dann stand vor dem Schalter dieser Postfiliale stand eine lange Schlange von Menschen. Und diese Frau stellte sich auch an, wollte Briefmarken kaufen. Und dann sagte ihr irgendjemand, dass sie für Briefmarken nicht anstehen muss. Dass es in der Vorhalle einen Briefmarkenautomat gibt und da können sich Briefmarken kaufen. Und die Frau sagt, ja, ich weiß. Aber der Automat erkundigt sich nicht nach meiner Arthritis. Die Frau hatte die Erfahrung gemacht, da war jemand, der war freundlich zu ihr. Der sprach zu ihr. Der nahm Anteil an ihrem Leben. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit. Und dann haben wir hier als drittes Kleidungsstück die Demut. Demut, da gibt es die echte Demut und die falsche Demut. Ich weiß nicht, ob ihr den Buchtitel hört, die 10 Demütigsten kennt, die 10 demütigsten Menschen. Und wie ich die anderen 9 kennenlernte. Das ist falsche Demut. Ob es das Buch wirklich gibt, weiß ich nicht. Das ist falsche Demut. Der Herr möchte, dass wir die echte Demut anziehen. Nicht versteckten Stolz. Oder irgendwas Gefälschtes. Manchmal empfinde ich es, dass wenn man sich irgendwo irgendjemandem ein Kompliment macht, und das wird dann so, nein, ist alles der Herr. Anstatt freundlich und froh Danke zu sagen. Denn wir Menschen sind so gestrickt. Wir sind dankbar, wenn wir jemanden erfreuen konnten. Oder wenn jemand etwas wertschätzt. Wahre Demut, ein Beispiel dafür sehen wir im Leben von William Carey. William Carey gilt als der Vater der modernen Mission. Also mit ihm hat wieder so eine Bewegung von Mission angefangen. Es war im 18. Jahrhundert. Der William Carey war zunächst ein einfacher Schuster. hat aber unheimlich was auf dem Kasten und er wurde von Gott berufen, nach Indien zu gehen. William Carey war sicherlich einer der begnadetsten Linguisten, Sprachforscher. Das heißt, dass er Teile der Bibel in bis zu 24 indische Sprachen übersetzt hat. Als er zum ersten Mal nach Indien ging, da traf er auch auf einige wichtige Leute, war ja alles unter britischer, war ja mehr oder weniger britische Kolonie. Und er traf einige wichtige Leute und war zu einem Abendessen eingeladen, wo auch diese Gäste waren, die ihn aber mit Abneigung betrachteten. Und einer dieser Gäste, der wollte ihn erniedrigen und sagte, ich nehme an, Mr. Carey, Sie haben einmal als Schuhmacher gearbeitet. Und hier ist, was William Carey geantwortet hat. Er sagte, nein, mein Herr, nicht als Schuhmacher, nur als Schuster. Er sagte also, Berkeley, ich habe keine Schuhe hergestellt, ich habe sie nur geflickt. Das war Demut. Von sich wegweisen und solche Demut sollen wir anziehen. Dann nennt uns der Vers 12 noch Sanftmut und Langmut. Langmut könnte man auch übersetzen mit Geduld. Sanftmut und Geduld. Jemand hat gesagt, die Sanftmut ist die Zwillingsschwester der Geduld. Kann man durchaus so sehen. Wir sehen beides im Leben Jesu. Beides gehört zusammen. Und beides gehört nicht zu unserem natürlichen Charakter. Sanftmut, Geduld. Der eine hat's mehr, der andere hat's weniger. Aber wir alle könnten sicherlich mehr davon gebrauchen. Sanftmut und Geduld. Ich las von einem Pastor, der war vorher im Polizeidienst gewesen und er sagte, war dann Pastor geworden und er sagte, Menschen behandelten ihn anders, wenn er seine Uniform trug, als wenn er normal in Zivil unterwegs war. Abzeichen und Farbe wiesen ihn aus als Polizist. Und wenn er irgendetwas sagte, dann machten die Menschen das. Wenn er etwas sagte, dann glaubten sie ihm das. Wenn er aber seine Uniform nicht anhatte, war das anders. Und er sagt, mit Uniform habe ich mich auch besser gefühlt. Da konnte ich mit einem ganz anderen Selbstvertrauen auftreten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Und das macht unsere Uniform, das sind unsere neuen Kleider, das macht unsere Uniform als Christen aus. Die soll man anziehen. Das zeichnet uns als Nachfolger Jesu aus. Das macht uns anders als Menschen, die Jesus nicht kennen. Herzliches Erbarmen, Demut, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit. Und dann fügt der Vers 13, der nächste Vers, noch einiges Wichtige dazu. Da heißt es, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Es schmerzt immer, manchmal liest man solche Sachen, es schmerzt immer, wenn Christen gegen andere Christen, gegen Glaubensgeschwister prozessieren, vor Gericht gehen. Nach 1. Korinther 6 soll das nicht so sein. Nach 1. Korinther 6 sollen Christen, die irgendwas haben gegen andere Christen, deswegen nicht vor Gericht ziehen, sondern sollen das natürlich in Gerechtigkeit miteinander vor Gott klären. Kolosser 3,13 macht deutlich, dass es manchmal auch bei uns Christen so ist, dass wir übereinander zu klagen haben. Also wir sind nicht immer dicke miteinander. Auch unter Christen, wir sind ganz normale Menschen. Manchmal hat der eine über den anderen was zu klagen. Manchmal sind das berechtigte Klagen und manchmal sind das aber auch unberechtigte Klagen. Missverständnisse oder falsche Interpretationen oder irgendwelches Getuschel und schon kommen Klagen auf. Wie gehen wir damit um? Mit berechtigten oder auch mit unberechtigten Klagen? Die schmutzige Kleidung des Klagens, der Lüge, der Verleumdung, des schändlichen Redens, haben wir gehört, die sollen wir ausziehen. Und jetzt wollen wir die nicht wieder anziehen, sondern wir wollen das anziehen, was hier in Vers 13 steht, die neue Kleidung. Wo besteht die draus? Vers 13 sagt, ertragen. Ertragen und einander vergeben. Also nicht flüchten und uns rächen und auch nicht meiden oder zurückziehen, sondern ertragen. Ertragen in der Kraft, in der Geduld Jesu und vergeben. Es ist die Frage, geht das überhaupt? Und ich glaube nicht, dass es hier um strafrechtliche Dinge geht, die vielleicht sogar angezeigt werden müssen. Es soll nichts übertüncht werden, es soll nichts versteckt werden, was strafrechtlich illegal wäre. Hier geht es um persönliche Klagen, wo ich mich persönlich verletzt fühle, wo ich mich angegriffen fühle, berechtigt oder unberechtigt. Ich bin angegriffen und ich ertrage und ich vergebe. Das hört sich ziemlich rabiat an, ziemlich radikal an, aber kommt ja nicht von mir, kommt ja aus Vers 13 in Kolosser Kapitel 3. Und das Kleidungsstück des Ertragens und des Vergebens, da haben wir sogar ein Beispiel für. Wir müssen nur in das Leben Jesu schauen. Wenn wir ins Leben Jesu schauen, sehen wir genau, dass er dieses Kleidungsstück getragen hat. Steht ja hier sogar. Gleich wie Christus. Ertragt einander, vergebt einander, gleich wie Christus. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also der Herr buchstabiert uns das wirklich vor, wie wir uns hier verhalten sollen. Vielleicht meinen wir, das sei jetzt kein besonders attraktives Festkleid, das Jesus uns hier auffordert anzuziehen. Vielleicht fühlen wir uns viel mehr danach, unsere alten schmutzigen Kleider wieder anzuziehen und nicht zu ertragen und uns zu rächen und auf unserem Recht zu bestehen, ob das jetzt Recht ist oder vermeintliches Recht ist, darauf zu bestehen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Aber denken wir mal, was bewirken diese alten schmutzigen Kleider, die in der Welt ja sowieso getragen werden? Lieblosigkeit. Lieblosigkeit bewirkt das. Vergeltung bewirkt das. Rachsucht. Da kommt nichts Gutes raus. In der Welt kommt da nichts Gutes raus. Und wenn wir die alten schmutzigen Kleider wieder anziehen, dann kommt bei uns auch nichts Gutes daraus. Weil es alte schmutzige Kleider sind. Nichts Gutes. Nichts Wünschenswertes. Nichts, worin wir uns wohlfühlen würden. Stattdessen besser Vergebung, gleich wie Christus euch vergeben hat. So, jetzt hat der Herr uns eine frische Garderobe gegeben. Eine Garderobe, die wir anziehen sollen, nachdem wir unsere alten schmutzigen Kleider ausgezogen haben. Und wohlgemerkt, wir ziehen nicht das Neue, das Saubere, das Neue über das Alte drüber. Das wäre verrückt, machen wir im normalen Leben auch nicht. Wir ziehen das Alte aus und dann das Neue an. Und das Alte, die Sünde, die soll keinen Raum in uns finden. Die ist vergeben und da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Aber das Neue, das wir angezogen haben, das soll uns erfüllen. Und das soll unsere Uniform sein, das soll uns auszeichnen. So wie die meisten Menschen respektvoll auf die Uniform von einem Polizisten reagieren, so werden die meisten Menschen positiv auf uns reagieren, wenn wir diese neuen Dinge anziehen, von denen wir heute Morgen gehört haben. Die Frage ist, habe ich meine geistliche Uniform an? Die müssen wir uns immer stellen. Und dann heißt es hier, in den letzten beiden Versen, in Vers 14 zunächst: Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Mit der Liebe hat es sowas auf sich. In 1. Korinther 13, Vers 13, da heißt es: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Also das ist schon was ganz Gewaltiges, diese Liebe Gottes, die wir anziehen sollen, die zu unserer Uniform gehören soll. 1. Johannes 8, 4, Vers 8, da heißt es: Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Liebe ist eine Person. Gott ist Liebe, und wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Wir merken, wie wichtig und wie natürlich es ist, dass wir diese Kleidung der Liebe anziehen. Denn wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also, Leute erkennen uns als Christen nicht an unserer sichtbaren Kleidung unbedingt, sondern daran, dass wir einander lieben, dass wir eine Liebe haben, die in der Welt nicht bekannt ist. Oder dann eben unser Vers hier aus Kolosser 3, 4: Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also, wir haben gesagt, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und all das wird durch die christliche Liebe miteinander verknüpft und verbunden. Die Liebe ist das vollkommene Band, das alles miteinander verknüpft. Das sind die Kleidungsstücke, die wir anziehen sollen. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir reich sind, ob wir arm sind, ob wir gut drauf sind oder schlecht drauf sind, ob wir jung oder alt sind, ob wir voller Freude sind oder ob wir Sorgen haben. Das sind die Kleidungsstücke, die Gott uns zur Verfügung stellt, die wir anziehen können, anziehen sollen, anziehen dürfen und die uns ausmachen als Gotteskinder. Und mit dieser Kleidung sind wir Menschen, die im ganz normalen Alltag auffallen. Also stellt euch mal vor, ihr habt diese neuen Kleidungsstücke an, geht in den Alltag hinein, das fällt auf, weil der Alltag normalerweise ganz anders aussieht. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis, wenn wir in dieser Kleidung rumlaufen, lesen wir in Vers 15, letzter Vers: Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib, und seid dankbar. Das Gegenteil dieser neuen Kleidung, das Gegenteil, ist niemals Zufriedenheit oder Freude oder Frieden oder Genugtuung oder dass wir uns wohlfühlen. Die schmutzigen Kleider, die lassen uns nicht uns wohlfühlen. Die bringen uns keine Genugtuung, aber die neuen Kleider, die schon. Die alten erzeugen Dunkelheit und Leere, die neuen Kleider erzeugen Frieden. Das haben wir gerade gelesen. 1975 erschien ein Buch mit dem englischen Titel, in Englisch, Dress for Success. Hört sich im Englischen gut an, im Deutschen nicht ganz so gut. Kleide dich, um erfolgreich zu sein. Und was der Autor als Hauptthese aufstellte, war: Kleide dich immer, wie dein Chef gekleidet ist. Ob das jetzt heute noch so zutrifft, weiß ich nicht. Das war 1975. Aber es ist interessant, dieser Gedanke. Kleide dich immer so, wie dein Chef gekleidet ist. Und ich finde das einen interessanten Ansatz. Jeden Tag müssen wir uns überlegen, wie will ich in diesen Tag gehen? Was ziehe ich heute an? Egal, wo wir hingehen, ob wir zur Arbeit gehen, ob wir zu einem Besuch gehen, ob wir in den Gottesdienst gehen, wir stellen uns die Frage, was ziehe ich heute an? Und jeden Tag müssen wir uns auch entscheiden, welche Kleidung ziehe ich geistlich gesehen an? ziehe ich die alten Kleider an, die, wo Bosheit drin ist und Wut und Rachsucht und all diese Dinge, über die wir gehört haben, oder ist es herzliches Erbarmen und Sanftmut und Geduld und Freundlichkeit? Wir müssen uns überlegen, gut, was möchte ich anziehen? Wir haben heute einen Blick getan in Gottes Kleiderkammer oder in Gottes Kleiderordnung, wie immer wir wollen. Wir haben festgestellt, wenn wir das anziehen, von dem wir heute gehört haben, dann sind wir so gekleidet wie Jesus. Jesus natürlich in Vollkommenheit und in viel mehr Herrlichkeit. Aber dann sind wir auf dem richtigen Weg der Nachfolge. Wer so gekleidet ist, der ist richtig gekleidet. Und er wird Frucht für Jesus bringen. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken. Du bist derjenige, der uns ein Vorbild ist in allem. Herr, dein herzliches Erbarmen hat uns zu Auserwählten gemacht. Dein herzliches Erbarmen und deine Freundlichkeit hat uns gesehen, bevor wir überhaupt geboren wurden. Hat den Finger auf uns gelegt. Herr, wir möchten dich preisen dafür. Herr, und wir wissen sehr wohl, dass die alte Kleidung, die wir von Natur aus tragen, Herr, dass sie staubt und dass sie schmutzig ist und stinkt. Und ja, wir wollen die eigentlich gar nicht und doch ziehen wir sie manchmal an. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst. Erfüllst mit deinem Heiligen Geist, der Geist der Liebe und der Freundlichkeit und der Sanftmut und der Geduld ist. Erfülle uns mit deinem Geist, Herr. Lass den Wunsch in uns wachsen, uns zu kleiden aus deiner Kleiderkammer und nicht aus der Kleiderkammer unserer Vergangenheit. Amen.